Wir hören auf 2. Korinther 5, Verse 1 bis 7. Ich fange aber schon in Kapitel 4, Vers 16 an zu lesen bis Kapitel 5, Vers 8, dass wir den Zusammenhang kriegen. Da schreibt der Apostel Paulus: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was unsichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was sichtbar ist, ist zeitlich. Entschuldige. Gut aufgepasst. Immer die Bibel dabei haben und mitlesen. Ja, damit ihr prüfen könnt, ob das stimmt, was der da vorne sagt. Gut, weiter. Kapitel 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in unserem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sondern, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du nun unsere Herzen, unsere Ohren öffnest für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, jammern, klagen, sich über Widrigkeiten auslassen. Es scheint so etwas wie ein menschliches Grundbedürfnis zu sein. Begegnet uns häufig, auch bei mir selber. Ich jammere besonders gerne über Erkältungskrankheiten. Bei euch ist das sicherlich anders. Wenn man aber die Briefe des Apostels Paulus so liest, dann bekommt man den Eindruck, jammern und klagen, das war dem irgendwie völlig fremd. Im vorigen Kapitel spricht er ja in einer sehr drastischen Weise von seinen ganzen Nöten und Bedrängnissen. Er bezeichnet sich als bedrängt, verfolgt, niedergeworfen, das Sterben des Herrn Jesus am Leib umhertragend, beständig dem Tod preisgegeben und so weiter. Ja, wem von uns geht es denn genauso wie ihm oder so ähnlich? Aber da kommt kein Jammern und da kommt kein Klagen von ihm. Er macht auch keinen Appell an die Gemeinde in Korinth und sagt, liebe Gemeinde, jetzt habt doch mal ein bisschen Verständnis für mich, leidenden Apostel, und meinen schwierigen und entbehrungsreichen Dienst für euch. Nein, sowas hören wir nicht. In Vers 16 bis 18 redet er in einer Weise über sein Leiden, was, ja, das erscheint völlig weltentrückt irgendwie. Er sagt im Grunde Folgendes. Er sagt, davon lasse ich mich doch nicht entmutigen. Ist doch alles nicht so schlimm. Ja, wirklich. Und Paulus hat doch Schlimmstes erlebt. Da war doch alles dabei, vom Schiffbruch bis zur Steinigung. Wer kann da noch mithalten? Und dann sagt er, unsere Bedrängnis ist doch nur kurz und leicht, geht schnell vorüber. Das ist doch gar nicht der Rede wert. Wie kann er sowas behaupten? Das nicht ein bisschen übertrieben oder vermessen. Aber dann wechselt er die Perspektive und sagt, aber danach, da kommt was, das ist viel gewichtiger als das, was ich jetzt erlebe, nämlich die ewige Herrlichkeit bei Jesus. Wenn ich das daran messe, da ist es doch alles nicht der Rede wert, was ich hier auf Erden noch so durchmache. Ja, das ist nicht schön, das zerreibt meinen äußeren Menschen. Wir würden sagen, das macht mich fertig. Aber darüber hinaus, da gibt es noch was anderes, etwas, was nicht sichtbar und nicht zeitlich ist, sondern das ist unsichtbar und ewig. Und das ist heute schon in meinem Leben Realität. Ja, mein äußerer Mensch, der zerfällt immer mehr mit der Zeit. Er wird aufgerieben. Aber mein innerer, mein neuerer Mensch, der ist schon Realität und der reibt sich nicht auf. Der wird Tag für Tag erneuert. Was ist der innere Mensch? Es ist nicht irgendein mystischer Geistleib oder sowas, sondern das ist eine göttliche Person. Das ist Jesus selbst. Er ist der neue Mensch. Er hat durch den Heiligen Geist Wohnung in uns genommen. Und das ist der innere Mensch, die neue Identität, die wir in Jesus haben, als Kinder Gottes. Und das ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen, wie der äußere Mensch, also das normale Menschsein mit seiner Vergänglichkeit. Das ist das ewige Leben. Das haben wir heute schon im Zeitlichen in uns. Ewigkeit in uns. Und ewig heißt ja nicht einfach nur unaufhörlich, sondern es bezeichnet eine Qualität des Lebens. Es ist göttliches Leben. Es ist ein heiliges, unvergängliches Leben. Das meint ewiges Leben. Und dieser innere Mensch, das ewige Leben, Jesus in mir, das verbraucht sich nicht. Es geht nie zu Ende. Es wird Tag für Tag erneuert, indem wir mit Jesus leben, ihn erleben, seine Nähe, sein Trost, seine Kraft. Ja, heute schon ist das der Fall, nicht erst im Himmel. Und darum kann Paulus seine gegenwärtigen Leiden anders bewerten und anders gewichten. Nämlich vom Ewigen her. Er sieht jetzt nicht nur auf das Sichtbare, was ihn so zerreibt, sondern auf das Unsichtbare. Und das ist genauso real. Und darum geht es hier. Um eine Ewigkeitsperspektive. Und das ist nicht bloß eine Vertröstung aufs Jenseits, sondern das ist schon gegenwärtig. Das ist real erfahrbar, gerade im Leid. Und das erlaubt mir, mein Leiden anders zu betrachten und auch anders zu bewerten. Es ist nicht Vertröstung auf den Himmel, sondern es ist Trost aus der Ewigkeit. Es ist eine übermenschliche Kraft, eine Kraft Gottes, die uns befähigt, nicht nur irgendwie zu überleben, sondern zu überwinden in der Gegenwart. Und nun dürfen wir statt Jammern und Klagen überwinden, nämlich durch Jesus. In uns, den Überwinder. So, wie kommt jetzt Paulus so dazu, so über seine Situation zu reden? Woher hat er nun diese Gewissheit über die Frage, wie geht es nach diesem Leben weiter? Woher können wir das wissen? Und jetzt kommen wir zu unserem Predigttext in 1. Korinther 5. Das beginnt mit denn. Es leitet eine Begründung ein. Also das, was jetzt folgt, das ist die Begründung für das, was er davor gesagt hat. Das war sozusagen die praktische Anwendung dieser Lehre, die er jetzt entfaltet. Vers 1. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn wir wissen. Das heißt, wenn wir diese Überwinterhaltung, wie Paulus haben wollen, dann müssen wir auch sein Wissen haben. Paulus hatte dieses Wissen von Jesus selber. Er hat es ihm geoffenbart und wir wissen es durch Paulus im Wort Gottes. Es ist ein göttliches Wissen, was er uns mitgeteilt hat. Es ist nicht Erfahrung. Es ist keiner jemals aus dem Jenseits zurückgekommen und hat es uns erzählt. Und deshalb glauben wir das aufgrund dieser Gewissheit, die uns durch Gottes Offenbarung geschenkt ist. Und das ist auch wichtig, dass uns das klar ist. Unserem Glauben geht immer das Wissen voraus. Ja, ein sicheres Wissen ist der Glaube über unsichtbare Tatsachen, was den Sinn nicht zugänglich ist, was aber genauso real ist. Ja, Hebräer 11, das ist Glaube nach der Bibel. Glaube ist Gewissheit und nicht Nichtwissen. Nun spricht der Paulus davon, dass wir eine irdische Zeltwohnung haben. Was ist damit gemeint? Er meint den irdischen Leib damit, den Vergleich damit einem Zelt. In dem Zelt wohnt jemand, der nicht sesshaft ist, der unterwegs ist. Ja, kennzeichnet unseren gegenwärtigen Stand als Fremdlinge auf der Erde. Wir sind unterwegs. Wir leben hier nur zeitweise. Wir sind eigentlich Bürger einer anderen Welt. Und dieses irdische Zelt, der Leib, das nutzt sich ab mit der Zeit. Das geht mal kaputt. Da regnet es auch mal rein. Und irgendwann wird es ganz abgeschlagen. Nämlich beim Sterben. Und diese Vergänglichkeit des Leibes erfahren wir oft schmerzlich. Das ist Tatsache. Ja, und zeigt uns, der Leib ist noch nicht erlöst. Darum gibt es noch Krankheit und Tod. Und so können wir auch körperliche Heilung richtig einordnen. Nur körperliche Heilung erleben, egal wie spektakulär sie auch sein mag. Sie ist nur vorläufig. Wird alles durch das Sterben wieder zunichte gemacht. Ist nicht endgültig. Körperliche Heilung ist immer nur auf Zeit geschenkt. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wir dürfen das erwarten und darum bitten. Wir sind dankbar dafür, auf jeden Fall. Aber bitte Heilung nicht mit Heil verwechseln. Körperliche Heilung ist immer zeitlich. Das Heil dagegen ist ewig. Das ist endgültig. Nach dem Sterben, wenn das Zelt abgebrochen ist, ziehen wir um in ein festes Haus. Also raus aus dem verschlissenen Zelt in das Haus, was nicht mit Händen gemacht ist, was von Gott erbaut ist, was ewig ist. Ja, also es ist nicht zeitlich, nicht irdisch, sondern es ist himmlisch, göttlich, also ewig. Es ist nicht von dieser Schöpfung, also auch nicht materieller Natur. Und dann erst ist der Leib erlöst. Und dann sind wir vollständig geheilt von aller Krankheit, aller Vergänglichkeit und dem Sterben und dem Tod. Und darum heißt es in Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir erhalten endgültige Heilung im neuen Leib. Daraus würde ich nicht ableiten, dass alle Krankheiten auf der Erde geheilt werden. Ja, wenn das so wäre, dann müssten wir auch nie sterben. Denn medizinisch betrachtet sterben die meisten Menschen an Krankheiten, wenn es jetzt nicht gerade ein gewaltsamer Tod ist. Vers 2. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Dieses feste Haus, von dem er hier spricht, das ist nicht der Himmel oder eine Wohnung dort, sondern er meint damit die neue himmlische Leiblichkeit, die Gott uns schenkt. Ja? Darauf weist dieses Wort überkleidet hin. Unser Geist oder die unsterbliche Seele, wie man es nennen mag, bekommt ein neues Zuhause. Nämlich den himmlischen Leib. Und den werden wir genauso bewohnen wie den irdischen. Wir sind also nicht nur Geistwesen im Himmel, existieren da weiter, sondern Gott schenkt einen neuen, vollkommenen Leib. Dann ist die Erlösung vollkommen und vollendet, wenn wir diesen Leib haben werden. Und das ist mir ganz wichtig, die Bibel ist nicht leibfeindlich, überhaupt nicht. Sondern der Leib ist Teil unserer Persönlichkeit, ist eine Schöpfung Gottes, ist Gott wichtig. Sehnen wir uns nach dem neuen Leib? Fühlen uns oft im irdischen Leib schon zu Hause, aber den müssen wir doch mal verlassen. Eigentlich sollte es normal sein für Kinder Gottes, dass sie sich nach dem neuen Zuhause sehen. Ja, nicht nur, wenn wir Schmerzen und Krankheiten haben. Vielleicht sorgen wir uns auch manchmal zu viel um den Erdenleib. Wellness, gutes Aussehen, Sport, Gesundheitsvorsorge, bestes Essen und so weiter und so fort. Ja, ist nicht falsch, sollen gut mit uns umgehen, auf jeden Fall. Aber bitte mit rechtem Maß. Denn Paulus schreibt in Philipper 3, 18 und 19 von solchen, die sich Christen nennen, die aber so leben, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Ihr Gott ist der Bauch. Ja, es sind irdisch Gesinnte, die nur auf das Irdische und Vergängliche ausgerichtet sind. Der Bauch kann unser Gott werden. Und so warnt uns die Bibel, dass wir es nicht übertreiben. Ja, uns nur ums irdische Wohlbefinden drehen, sondern dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir den Leib mal verlassen müssen. Ja, dann setzen wir unsere Prioritäten vielleicht ein bisschen anders. Vers 3, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Nun schiebt Paulus eine Bedingung ein für den neuen Leib. Er wechselt jetzt das Bild, also vom Zelt auf die Bekleidung. Um jetzt den neuen Leib zu erhalten, müssen wir bekleidet sein und nicht nackt. Was ist damit gemeint? Kolosser 3, 9 und 10. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also wir müssen vorher Jesus angezogen haben, mit ihm bekleidet sein. Ja, wir ziehen den alten Menschen aus, das ist der Unbekehrte, das Gottlose, der irdisch Gesinnte. Und wir ziehen Jesus an, den neuen Menschen. Und Jesus erneuert unsere Persönlichkeit so, dass sie wieder dem vollkommenen Ebenbild Gottes entspricht, der sie nach seinem Bild geschaffen hat. Also das heißt, nur wer hier Jesus angezogen hat, wird einmal einen neuen Herrlichkeitsleib anziehen. Und das ist ganz wichtig. Ich möchte jeden fragen, ob er diese Entscheidung getroffen hat. Und bitte nicht sagen, ja, ich habe mich mal vor 30 Jahren bekehrt. Sondern lebe ich mit Jesus? Lebt er in mir? Verändert er mich? Ist das sichtbar? Merke ich das? Merken andere das? Vers 4. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Aber jetzt ist doch vom Seufzen wieder die Rede. Also können wir doch seufzen und jammern, wenn alles so schwer ist hier. Ist doch normal, oder? Die Jammertal-Theologie. Ach, ist ja alles so schwer hier und im Himmel wird es mal besser. Nein, das Seufzen bezieht sich hier auf was anderes. Paulus sagt, ich möchte nicht zuerst entkleidet werden, sondern gleich überkleidet. Also wieder ein neues Bild. Entkleidet werden, das ist das Sterben. Ja, der irdische Leib wird abgelegt. Die Seele ist sozusagen unbekleidet, ohne Körper. Und bekleidet heißt, den neuen Leib wieder anziehen, den empfangen. Ja, warum denn das? Also entkleiden und bekleiden geschieht offenbar nicht gleichzeitig. Und nun sagt Paulus, ich möchte am liebsten gleich die himmlische Leiblichkeit bekommen, ohne vorher sterben zu müssen. Was heißt das? So, das verstehen wir mit unserer Schriftlesung aus 1. Korinther 15. Also die Frage ist, wie und wann geschieht das, dass wir den neuen Leib bekommen? Paulus hat im 1. Korintherbrief festgestellt, dass der irdische Leib die Unsterblichkeit nicht empfangen kann. Ja, das ist klar. Und dann Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Paulus verrät uns ein Geheimnis Gottes. Er sagt, nicht alle Kinder Gottes werden sterben. Also im Bild gesprochen, entkleidet. Da gibt es ein Ereignis, da werden alle gleichzeitig verwandelt, die noch Lebenden und die bereits verstorbenen Gläubigen. Ja, diese Verwandlung ist dann dieses Überkleidetwerden mit dem neuen Leib. Das geschieht an einem uns unbekannten Zeitpunkt, nämlich wenn Gott das Signal dazu gibt. Zur Zeit der letzten Posaune. Ja, die Posaune ist in der Bibel ein Signalinstrument. an vielen Stellen. Also wenn Gott das Signal dazu gibt, zu einem Zeitpunkt, den er bestimmt hat, wird das geschehen. So, das nennt man auch manchmal die Entrückung. Alle noch lebenden Gläubigen verlassen die Erde und die verstorbenen Gläubigen werden von den Toten auferweckt. Und dann heißt es in Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Also, das Verwesliche, das sind die Verstorbenen und das Sterbliche sind die noch Lebenden. Beide ziehen dann gleichzeitig die Unsterblichkeit, also den neuen Leib an. Also die wahren Gläubigen werden alle mit dem Herrlichkeitsleib überkleidet. Ja, also ich wundere mich manchmal, wie exakt die Bibel ist. Ja, es ist nicht nur irgendeine Wortspielerei hier. Die Verstorbenen haben also bis zur Entrückung noch keinen neuen Leib, sondern sie warten gemeinsam mit uns auf dieses Ereignis. Ja, ist Stand heute immer noch nicht passiert. Aber das zeigt uns eines, und das ist ganz wichtig, Tod und Sterben sind für Gläubige niemals Erlösung. In keinem Fall, sondern es ist die Entrückung bzw. die Auferstehung. Wir sehen uns daher nicht nach dem Sterben, sondern nach der Auferstehung. Ganz andere Perspektive. Sterben ist auch für uns noch schwer, ohne Zweifel. Manchmal ist es mit Schmerz und Anfechtung verbunden. Denn beim Sterben werden wir vom Leib getrennt und wir müssen Abschied nehmen von dem geliebten Menschen. Das ist nicht Erlösung. Aber Paulus sehnte sich danach, ich will am liebsten gar nicht sterben müssen, sondern gleich daran teilhaben an der Entrückung samt Verwandlung. Dass das Sterbliche vom Leben verschlungen wird, so drückt er das aus, also ohne Sterben. Direkt bei Jesus sein. Darauf wartet er. Hat er ernst gemeint. Er lebte in der Naherwartung dieses Ereignisses. Und wenn ein Paulus das schon so gesehen hat, dann sollten wir das auch so sehen. Das kann jederzeit geschehen, ja? Ohne Ankündigung. Wir müssen auf nichts anderes vorher warten. Es wird das nächste heilsgeschichtliche Ereignis sein, nach meiner Überzeugung. Aber auf der anderen Seite könnten wir auch plötzlich sterben. Also darum wollen wir immer bereit sein, Jesus zu begegnen. Und darauf bezieht sich jetzt dieses Seufzen in Vers 4 in unserem Predigttext. Ja, nicht jammern über schwere Nöte, sondern diese himmlische Gesinnung. Ich sehne mich nach der Erlösung meines Leibes, um Jesus darin zu dienen und ihn darin zu verherrlichen. Ja, das ist eine himmlische Gesinnung, ist kein Jammertal. Und damit können wir auch die irdische Existenz anders bewerten. Vers 5, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und jetzt betont Paulus nochmals, bei unserer Erlösung geht es nicht um Zukunftsräume im Jenseits. Ja, die Vollendung wird erst im Himmel sein. Aber heute schon haben wir eine Anzahlung davon bekommen, von unserem himmlischen Erbe. Ja, das meint das Unterpfand oder auch Angeld. Das ist eine Vorauszahlung, mit der man sich zur Aushändigung des Ganzen, also zur Vertragserfüllung verpflichtet. Ja, wie wenn ihr was kauft und dafür eine Anzahlung leistet. So, dieses Wort Unterpfand wird im Neuen Testament bildhaft für den Heiligen Geist gebraucht. Den hat Gott den an Jesus Christus Gläubigen gegeben. Es ist schon eine Anzahlung auf das ewige Erbe. Machen wir uns das bewusst. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, heute schon. Das ist eine Realität. Ja, wir haben das ewige Leben schon bleibend in uns. So heißt es im 1. Johannesbrief an mehreren Stellen. Und deshalb dürfen wir mit dem Heiligen Geist auch rechnen im Alltag. Besonders in Nöten. Und können sagen, Herr, ich danke dir, du lebst jetzt durch den Heiligen Geist in mir. Und du stehst mir auch jetzt mit deiner Macht zur Seite. Ja, das hat ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Vers 6. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Wir sind getrost. Ja, das heißt, wir brauchen nicht zu erschrecken angesichts dieser Entwicklungen in der Welt, die immer bedrückender werden, sondern wir wissen, wir sind jetzt noch nicht daheim beim Herrn, aber es ist nicht das Letzte. Es hilft uns, dass wir auch nüchtern und realistisch bleiben. Es bewahrt uns davor, dass wir in eine Unnüchternheit verfallen. Die Siegesfeier als die triumphierende Gemeinde wird erst im Himmel stattfinden. Aber da leben wir noch in einer Spannung. Ja, auf der einen Seite sind wir schon erlöst in Jesus. Wir haben das ewige Leben, den Heiligen Geist empfangen. Haben die Anzahlung des ewigen Lebens bekommen. Und auf der anderen Seite sind wir noch im todverfallenen Leib drin. Schon erlöst in Jesus, noch nicht vollendet. Das ist eine Spannung. Auf der einen Seite haben wir noch die unerlöste Sündennatur, was die Bibel das Fleisch nennt. Mit der Schwachheit, dem Versagen, der Entmutigung. Manche nennen das die Wurmtheologie. Also die stimmt übrigens zu 100%, was unser Fleisch betrifft. Aber auf der anderen Seite sind wir schon eine neue Schöpfung in Christus. Das ist genauso wahr. Ja, wir haben den Heiligen Geist, ewiges Leben, Gottes Auferstehungskraft empfangen. Genauso wahr. Beides ist gleichzeitig wahr. Ja, manche wollen immer nur eine Seite hören und dann kriegen sie eine Schlagseite. Ja, dann wird es schief. Wie überwinden wir jetzt diese Spannung? Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir überwinden es nur durch den Glauben. Die einzige Möglichkeit. Denn der Glaube sieht heute schon das, was unsichtbar ist, was noch zukünftig ist. Aber er nimmt es schon wahr als eine göttliche Realität. Rechnet damit. Der Unnüchterne dagegen, der versucht, diese Spannung zu umgehen. Der will nicht glauben, sondern schauen. Der will Erfahrungen haben. Der will Gottes Herrlichkeit hier und heute schon haben. Und dabei verirrt er sich in Teufelsbetrug aller Art. Der wahre Glaube, der ruht auf der Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist eine übermenschliche, eine göttliche Kraft. Die schenkt uns Trost, überwindet die Widrigkeiten des Lebens. Und wie geschieht das? Vers 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Also wir richten das Blick auf das Ziel, nämlich aus dem Leib auszuwandern, beim Herrn zu sein. Ja, das hat nichts mit Diesseitsverneinung oder Todessehnsucht zu tun. Das ist uns völlig fremd. Ja, sondern unser Leben ist schon heute im Unsichtbaren, im Ewigen verwurzelt. Und daraus fließt Trost und Kraft für unser Erdenleben. Und dann können wir auch unser Leben anders bewerten, auch das Leid anders bewerten. Vielleicht nicht alles so wichtig nehmen. Vielleicht erinnert es uns an die Ewigkeit. Und wir können es sogar annehmen. Als ein Segen Gottes zur Vollendung. Wie kann sowas praktisch aussehen? Dazu ein Beispiel von einem Mann, der das erlebt hat. Philipp Friedrich Hiller. Er wurde 1699 in Mühlhausen an der Enns geboren. Er diente als Pfarrer in einer armen Gemeinde in Württemberg. Er hat viel Kummer über Jahre hinweg erlebt, die sein Gemüt belastete. Er hatte 11 Kinder. 4 davon hat er zu Lebzeiten verloren. Sein Sohn starb mit 19 Jahren an früheren Fluchtfolgen. Und dann im Alter von 52 Jahren das große Unglück. Er verlor seine Stimme für 18 Jahre. Bis zum Ende seines Lebens. Das bahnte sich an innerhalb eines halben Jahres durch eine zunehmende Heiserkeit. Für die Ärzte war das unerklärlich. Der ganze Schall seiner Stimme war weg. Konnte nur noch flüstern. Pfarrer ohne Stimme. Und dann kamen heftige Anfechtungen von Kirchenbesuchern. Versteckt und offen haben sie einen neuen Pfarrer gefordert. Damals hat man die Leute nicht gleich früh verrentet. Alle Heilmittel waren nutzlos. Hat viele Gebete Gott geopfert. Wurde nicht erhört. Und dann kam er zur Überzeugung, Gott will das so. Sein Seelsorger war Johann Albrecht Bengel. Er tröstete ihn, hat ihm geraten, Privatseelsorge zu machen und vor allem durch das Lied zu verkündigen. Dadurch kann er viele Menschen erreichen. Nach diesem Trost schrieb Hiller das Lied. Es jammere, wer nicht glaubt. Ich will mich stillen, mir fällt kein Haar vom Haupt, ohn Gottes Willen. In Jesus hab ich hier das beste Leben. Und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Ja, Philipp Friedrich Hiller hat das verstanden. Wer nicht glaubt, der hat wirklich Grund zum Jammern, zum Klagen, zum Verzagen. Aber im Glauben an Jesus und die Vollendung unserer Erlösung, da liegt die Kraft zum Überwinden des Leides. Ist kein Grund zum Jammern. Und zu seinem eigenen Leiden schreibt er in der letzten Strophe dieses Liedes, so wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Nur Jesus freut mich. Dort wird es klingen. Ja, das sehen wir was von der Kraft eines solchen Glaubens. Und das kommt nicht aus der menschlichen Seele. Durch menschliche Willenskraft. Das ist übernatürlich. Das ist himmlisch. Das ist Jesus. Und so reift Hiller von der Ich-Bezogenheit zu einer Christus-bezogenen Frömmigkeit. Er sagt mal, wer wundert sich ob meinem Liede, dass dies allein auf Jesus geht. Und so entsteht 1755 eines seiner reifsten Lieder. Kennt ihr alle. Jesus Christus herrscht als König mit 26 Strophen im Original. Ja, das singen wir selten alle. Wir können uns Hiller auch zum Glaubensvorbild nehmen. Ich habe manchmal den Eindruck, die heutige Frömmigkeit ist vielfach sentimental und gefühlsbetont. Da dreht sich alles nur so um das eigene Ich. Und Jesus ist dann derjenige, der ihm das nötige Wohlbefinden verschafft. Ich fürchte, dass so ein Christ Schiffbruch erleidet in den Trübsalen. Weil dann sein Glaube oder das, was er dafür hält, nicht mehr funktioniert. Lassen wir uns von Jesus diesen überwindenden Glauben schenken, bis wir ihn dann in Ewigkeit schauen werden. Amen.